Extra Radio am Donnerstagabend.
Im Wald. Durch den Wald laufe ich, folge deiner Spur, höre dein Flüstern in den Bäumen, sehe deinen Schatten über die Erde tanzen, fühle deine Blicke auf mir ruhen, spüre dich neben mir sanft wie ein Windhauch. Na, ist das ein schönes Gedicht? Das Schönste an dem Gedicht, das ist, dass die Dichterin neben mir sitzt, hier im Extra-Radio-Studio, Saga Grünwald. So haben Sie angefangen mit dem Dichten?
Das ist nicht so ein frühes Gedicht. Ich habe mit dem Dichten tatsächlich schon als Kind angefangen. Aha. Und das ist schon ziemlich lange her.
Okay, also Saga Grünwald, Autorin, ist bei mir Gästin im Extra-Radio-Studio. Und jetzt sehe ich schon die schmunzelnden Blicke und ich freue mich immer, wenn die Leute dann denken, aha, Gästin, das ist doch dem Genderwahn geschuldet. Denkste, ist es überhaupt nicht. Stand schon bei Wilhelm und Jakob Grimm im alten Wörterbuch, erste Hälfte 19. Jahrhundert. Gästin ist ein ganz altes Wort, kram ich gerne raus für Sie heute.
Oh, danke.
Freue ich mich. Saga Grünwald heißen Sie. Den Namen Saga haben Sie nicht von Ihren Eltern.
Nee, tatsächlich nicht. Der Name Saga hat mich quasi gefunden. Saga ist die germanische Göttin der Poesie und des alten Wissens. Und das liegt mir sehr, sehr nah. Und inzwischen kennen mich die meisten Leute eigentlich nur noch unter Saga.
Sie haben mir gerade erzählt, das steht sogar in Ihrem Pass dran.
Ja, richtig.
Aber Grünwald, den Namen haben Sie von Ihren Eltern?
Ja, das ist mein tatsächlicher Geburtsname.
Okay, also Saga Grünwald, heute Gästin im Extra Radiostudio. Die Autorin Saga Grünwald ist zu Gast heute bei uns im Extra-Radio-Studio und das gibt uns die Gelegenheit, mal eine Extra-Radio-Stunde lang ein bisschen zu plaudern über Literatur, über das Schreiben. Sie sind ja auch eine Journalistin, das heißt, Sie haben es wirklich von der Pike auf gelernt. Schreiben, wie erreiche ich die Menschen mit meinen Worten und mit dem, was ich zu erzählen habe. Sie haben mir erzählt, der Ursprung liegt aber im, ich hätte fast gesagt, alten Handwerk. Schriftsetzerin haben Sie gelernt, so war das, ja?
Ja, Schriftsetzerin habe ich gelernt. Nicht mehr mit den Bleilettern, das hat mein Vater tatsächlich gelernt. Ich habe ihn ein paar Mal begleitet in die Druckerei bzw. in den Verlag und ich fand das interessant. Und ich habe schon immer gern mit Worten gespielt und der Schriftsetzer spielt auch mit Worten, zwar mehr gestalterisch, aber es ist auch nicht uninteressant und kreativ zum Teil. Deshalb habe ich dann gern diesen Beruf gemacht, der dann aber schon an richtigen Satzsystemen, also am Computer, stattfand. Nicht mehr mit den Bleilettern.
Das verschwand dann so langsam.
Ja, ja. Und dann ganz schnell, als der PC kam, dann war nichts mehr mit Schriftsetzer.
Aber das war die Grundlage so oder die grundlegende Verbindung zum Schreiben. Journalistin sind Sie dann geworden, ganz kurz, wie wird man sowas? Man entschließt sich dazu?
In dem Fall war das eigentlich ganz einfach. Mein Ziel war es, vom Schreiben zu leben, weil ich vorher auch schon Bücher veröffentlicht hatte und mir das Schreiben vertraut war. Und ich habe Fernstudien gemacht zu dem Thema, damit ich das Handwerkszeug des Schreibens lernen kann. Und dann habe ich mich bei der Rheinischen Post mal vorgestellt und wurde sofort nächsten Tag zum ersten Termin geschickt, mal zum Ausprobieren. Und seit 2008 bin ich jetzt für die Rheinische Post im Kreis Mettmann unterwegs.
Ja, ja, wunderbar. Ich hake noch mal kurz nach. Schreiben ist ein Handwerk. Schreiben kann man lernen. Schreiben muss man lernen. Wie ist das?
Ja, das ist genauso wie, wenn jemand eine Idee hat, eine Skulptur zu machen. Dann kann er sich nicht hinsetzen und eine Skulptur machen. Er muss wissen, wie er die Skulptur macht. Und das ist mit dem Schreiben genauso, wird oft aber unterschätzt von vielen. Die meinen, sie haben eine Idee und die Idee bringen sie jetzt einfach zu Papier. Es ist aber wichtig zu wissen, wie man schreibt, wie man einen Spannungsbogen aufbaut, wie man seine Protagonisten entwickelt, was man unbedingt vermeiden soll. Da gibt es ganz viele Regeln, die man lernen kann, durchaus, ja. Die Ideen, das ist dann nochmal was anderes.
Also Regeln oder so Kunstgriffe oder wie soll ich sagen, ja? Tricks, kann man das auch so sagen?
Nein, es ist, eigentlich ist es tatsächlich wie ein Handwerk. Mit Kurzgeschichten kann man sehr viel üben beispielsweise. In einer Kurzgeschichte darf wirklich nichts drin sein, was überflüssig ist. Das muss pointiert sein, das muss auf den Punkt gebracht sein, da darf nichts Tarilari drumherum sein. Und möglichst noch eine überraschende Wendung. Und wenn man sich darin übt, das ist schon mal nicht schlecht. Dann schreibt man auch keine Romane, wo die Hälfte der Erzählstränge ins Nichts laufen, weil das ist nämlich eine Katastrophe. Und was ganz wichtig ist, man darf den Leser nie für dumm verkaufen.
Ich wollte sagen, das ist eine Katastrophe für die Leser, ja?
Ja, eben. Man darf dem nicht alles vorkauen. Der muss auch mal sich selber Sachen denken können oder selber überlegen, wie das so ist oder sich auch irgendwelche Leute selbst vorstellen, selbst ein Bild machen. Das ist das Interessante beim Lesen.
Ja, lernt man das alleine oder ist man da irgendwie in eine Gruppe eingebunden oder mit Kolleginnen und Kollegen zusammen? Das geht ja über eine längere Zeit. Das ist ja. Schreiben, Lernen ist ein Prozess von Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar.
Ja, also ich habe zweimal Fernstudien gemacht. Einmal zum belletristischen Schreiben, einmal zum literarischen Schreiben. Da lernt man unheimlich viel. Das ging über 3 Jahre insgesamt. Man hat eine Tutorin oder einen Tutor. Es gibt Schreibaufgaben, die schickt man dann hin. Dann kriegt man die Kritik zurück, was man gut gemacht hat, was man besser machen kann. Und da lernt man schon ziemlich viel. Und wenn man dann noch sich einer Literaturgruppe anschließt, wo man gegenseitig sich die Texte vorliest und kritisiert, ja, da lernt man dann auch noch mal viel. Also es ist tatsächlich ein Prozess.
Ist das hart, sich da so der Kritik auszusetzen?
Wenn es konstruktive Kritik ist, nicht.
Ach ja.
Natürlich muss man offen sein, aber wenn man das wirklich lernen will, dann braucht es das. Es nützt mir nichts, wenn jeder sagt, oh ja, toll. Und dann sich rumdreht und denkt, oh mein Gott, das nützt mir nichts. Wenn man lernt, macht man Fehler. Und dann muss man halt auch sich das anhören, dass man das nicht so gut gemacht hat. Also ich nehme das dann gern an. Dann bin ich froh, wenn mein Text dann besser wird. The wind screams, Mary.
Die Autorin Saga Grünwald ist bei uns im Extra-Radio-Studio und wir haben schon ein bisschen gehört, wie sie reingestiegen ist in das Schreibhandwerk. Los ging's mit Gedichten, haben Sie mir gerade so gesagt. Hm. Ist das einfacher zu schreiben, Gedichte?
Nee, darüber will ich überhaupt nicht urteilen. Eigentlich ist ein gutes Gedicht Schwerstarbeit, aber sobald ich einen Stift halten konnte als Kind, habe ich angefangen mit Dichten. Ich habe mir selber Heftchen gebastelt und dann habe ich Gedichte geschrieben. Und Kinder lieben alles, was reimt. Deshalb habe ich mit Reimgedichten angefangen. Die sind ganz lustig, wenn man sie heute liest. Aber das war mein Anfang, also tatsächlich.
Die haben sie noch?
Unterm Kopfkissen? Nee, aber in meinem Schrank habe ich die noch sehr gut verwahrt, weil das einfach schön ist, wenn man sich daran zurückerinnert. Da habe ich dann Bildchen zugeklebt. Und später, als ich dann in den Teenie-Alter war, habe ich angefangen mit Kurzgeschichten über Tiere oft und auch Krimis habe ich damals schon angefangen und hat das alles ein bisschen geruht und irgendwann bin ich dann halt wieder eingestiegen und habe halt gemerkt, das ist wirklich das Ausdrucksmittel, das mir am nächsten liegt.
Ja, Sie haben ja gerade gesagt auch, der Plan war, Sie wollten vom Schreiben leben können. Mhm. So viel sollte das abwerfen. Wie lang war der Weg? Wie ging das dann weiter?
Naja, also wie gesagt, mit 2002 habe ich angefangen, dann ernsthaft die Sache weiter zu betreiben und habe meine Fernstudien angefangen. 2004 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht und dann kam eins mit Kurzgeschichten und 2007 hat es mich nach Solingen verschlagen und da hatte ich dann eben einen Neuanfang und ab dem Moment wollte ich eben vom Schreiben leben in irgendeiner Form und habe dann bei der Rheinischen Post 2008 angefangen. Das ist eine ganz andere Arbeit, aber
das wollte ich gerade sagen.
Trotzdem viel Spaß. Man lernt viele Leute kennen, man lernt die Städte kennen, seine Heimat, in dem Fall eine neue Heimat, unheimlich gut kennen, die Vereine, die engagierte Leute. Das ist eigentlich eine schöne Arbeit und das journalistische Schreiben hilft mir auch für mein Autorendasein.
Ja, wie das?
Weil da auch kein Blödsinn drinstehen darf. Und wenn man immer im Schreibfluss ist, jeden Tag, das gibt eine Routine, die einfach auch sehr hilfreich ist, weil dann kann man sich auf seine Ideen konzentrieren und muss nicht mehr drüber nachdenken, wie schreibe ich das jetzt, weil das kommt dann automatisch.
Das leuchtet ein. Aber die Ideen kommen dann wirklich aus dem Alltagsgeschäft, aus dem, nicht? Oder sie? Na, jetzt guckst du ganz verbistert.
Nee, die Ideen finden auch mich. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich habe eine Fantasy-Reihe beispielsweise geschrieben und die kam zu mir, als ich mit meinen Hunden unterwegs war, morgens beim Gassi gehen. Und plötzlich hatte ich die Idee von einem Jungen, der zwischen der Menschenwelt und der Anderwelt hin und her wandern kann und dann Abenteuer erlebt mit der Feenwelt. Und ich war noch nicht zu Hause, da hatte ich schon das komplette Buch im Kopf. Und während ich das schrieb, hatte ich schon die Idee für den zweiten Band und am Ende sind es dann 6 geworden.
Die aufeinander aufbauen oder irgendwie was miteinander zu tun haben?
Ja, die aufeinander aufbauen, genau.
Das heißt, so lang war die Geschichte, die in ihrem Kopf herumgeisterte.
Eigentlich ja.
She may fade away.
Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal so handwerklich zurückfragen. Mhm. Das ist ja dann schon ein sehr aufwendiges Geschäft, so eine lange Geschichte dann zu entwickeln. Denn man will ja, dass die Leserschaft dranbleibt.
Ne? Ja, aber das kommt automatisch. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich einfach nur schreibe, was da ist. Das fließt irgendwie durch mich durch. Ich mache mir natürlich Gedanken, ich recherchiere auch. Für diese Reihe bin ich 3-mal nach England gefahren, weil die in Norfolk spielt, zum überwiegenden Teil. Ich war noch nie vorher in England und vieles da kannte ich natürlich überhaupt nicht. Und auch die Landschaft und so weiter. Und ich versuche immer das zu schreiben, was ich kenne, beziehungsweise wo ich schon mal war. Also von daher bin ich dann auch oft auf Reisen.
Wieso spielt die Geschichte in Norfolk? Das muss ich nochmal nachfragen.
Ich brauchte Meer, ich brauchte eine Küstenstadt, ich brauchte eine Klippe, wo man reinklettern kann. Und sowas gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es nur die Klippen auf Rügen und das sind Kreidefelsen, da kann man nicht reinklettern.
Aha, aha.
Da bröselt alles ab und man fällt runter.
Da darf man wahrscheinlich gar nicht reinklettern.
Nee, darf man auch nicht. Ja. Und dann habe ich gewusst, okay, England, da gibt es das. Ich wollte allerdings Rosamunde Pilcher Cornwall vermeiden und bin dann auf die Suche gegangen, via Google Maps, wo gibt es noch Klippen? Und bin dann auf Norfolk tatsächlich gestoßen. Ich dachte, Norfolk kennt keine Sau, das ist super, da mache ich das. Und ich bin dann für den zweiten Band, weil der in den Norfolk Broads spielt, das ist so eine Sumpfseen-Flusslandschaft, die zum Großteil unter Naturschutz steht. Und da musste ich wissen, was wächst da, was gibt es da für Tiere, wie sieht es da aus? Ich musste natürlich dann auch über die Feen und Elfen, die da heimisch sind, recherchieren. Und dann bin ich zum ersten Mal nach England gefahren und ich habe mich in Norfolk sofort verliebt. Das ist ein Traum. Das war irgendwie ein Gefühl wie Heimkommen, als ich da hingekommen bin.
Und, was ist da so schön?
Das ist so viel vereint in einem. Man hat diese Seenlandschaft mit Sumpfgebieten und Moor- und Heidelandschaften. Man hat weite Felder. Man hat Strand, Sandstrand, man hat Klippen, man hat Kiesstrand, man hat Wälder, man hat eigentlich irgendwie alles auf engstem Raum.
Die ganze Welt im Kleinen. Ja,
ja, und das ist großartig. Die Geschichte ist da genau richtig angesiedelt und war dann noch 2-mal dort, um für andere Bücher aus der Reihe zu recherchieren. Ich brauchte eine Drachengeschichte für den 4. Band, die dort spielt und was kommen muss, kommt. Ich habe in Norwich einen Laden gefunden, der auch so Märchen- und Mythenbücher verkauft hat. Und die Ladenbesitzerin, die kannte sich wahnsinnig gut aus. Und als ich sie gefragt habe, ich brauche eine Geschichte mit Drachen in Norfolk, ja!
Und hatte die gleich was in der Schublade?
Genau. Und sie ist auch schuld, dass in den Büchern die Heike Sprites vorkommen. Das sind so kleine Baumgeister, kann man sagen, die mal schon Sachen verschwinden lassen und woanders wieder auftauchen lassen. Und die habe ich dann auch verewigt.
Older, but I would crawl upon your lap. Geil.
Anders.
Tiefsinnig.
Und ganz nah dran.
Das alles und noch mehr ist Bürgerfunk. Für dich, für mich und für alle. Bürgerfunk, sei dabei. Mach mit.
Sei dabei, mach mit. Nun, es gibt Menschen, denen muss man das nicht zweimal sagen und schwupp, schon sind sie dabei. Manche brauchen eben etwas länger. Ich sag das gerne öfter mal, also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Extra Radio wird produziert von PNNEV, dem öffentlichen Mediennetzwerk für Niederberg und das Neanderland. Und das bedeutet für Sie und Ihr Leben, wenn Sie Lust haben, Radio zu machen, wenn Sie sich trauen, ein Interview zu führen, mit einem Reportagegerät loszuziehen und aus Niederberg und dem Neanderland zu berichten für das Extraradio, wenn Sie sich für Texte interessieren, für Sprache, wenn Sie gerne Musik aussuchen, wenn Sie gerne einen Computer bedienen und, es gibt vielfältige Möglichkeiten, dann geben Sie sich einen Ruck, melden Sie sich bei uns. Redaktion@extraradio.de als E-Mail, das geht blitzschnell und dann werden Sie schon sehen. Dann verabreden wir uns und dann gucken wir mal, ob Sie auch so viel Spaß am Radio machen, entwickeln, wie wir den schon seit vielen Jahren haben.
Sounds are saying it.
So, wir sind im Extraradio mit einem Monatsthema beschäftigt. Die Autorin Saga Grünwald ist bei uns und hat uns schon eine Menge erzählt. Was ist wichtig, wenn man schreiben lernen will? Wie findet man sein Thema? Oder wie finden die Themen die Autorin oder den Autor? Jetzt habe ich eine Frage. Sie haben gerade so ein bisschen von Ihrer Fantasy-Reihe erzählt. Mhm. Was ist denn das Tolle an Elfen und Feen? Oder warum liegen die Ihnen so am Herzen? Frage ich mal so rum.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Ich habe mich schon vorher ganz intensiv mit Elfen und Feen beschäftigt. Und ich bin Druidin.
Ach so, okay.
Ich bin eine ausgebildete Druidin. Ja. Und von daher liegt mir das sehr nah. Ich sehe die Welt ein bisschen anders wie die meisten Leute. Und von daher liegen die mir sehr am Herzen, weil ich durchaus auch Kontakt zu solchen habe.
Dann frage ich gleich weiter, was ist denn eine ausgebildete Druidin? Kann man das kurz zusammenfassen, also so für unser Extraradio?
Oh, kurz.
Okay, machen Sie ein bisschen länger, aber ja, das Wesentliche, die Essentials.
Ja, also es gibt in England einen Druidenorden und die bilden Ausbildungen an. Die gehen über 3 Jahre und man lernt über verschiedene Grade, die aufgebaut sind auf die damaligen Druiden. Das waren ja die geistigen Führer der Keltenvölker. Da gibt es die Barden, die Ovaden und die Druiden. Und die Barden waren sozusagen die Historiker damals. Die kannten die komplette Geschichte. Das musste alles im Kopf sein. Von daher hatten die ein riesiges Gedächtnis und wussten die ganze Historie, alle Könige, alle Kriege, alles, was wichtig war über die Völker. Und sie waren aber auch Dichter und Musiker und sie waren hochgeschätzt und auch gefürchtet, weil sie konnten, wenn sie einen König gesungen haben, dann war der verflucht. Das war also wirklich eine bösartige Sache und das hatten die sehr gern vermieden und haben dann die Barden deshalb sehr gut bezahlt.
Also die Könige haben das gerne vermieden, ja natürlich,
hätte ich auch. Natürlich, weil das war mehr als nur Wort. Man wusste wirklich, dass das Wort sich auch in Wirklichkeit verwandelt. Das waren so die Barden und die Ovaden, das sind so die Heiler, die ein bisschen in die Zukunft sehen, die auch Rituale leiten, die sich mit den Pflanzen, den Tieren und den Bäumen auskennen. Und die Druiden, das waren die Philosophen, die Juristen, die haben Recht gesprochen, die durften reden, bevor der König geredet hat. So, das sind so die 3 Grade, die man nachvollziehen kann, also heute noch.
Das geht so in Richtung geisteswissenschaftliche Betätigung, ja? Das ist auch nichts mit Zauberei oder Magie?
Ja, doch, der Ovate ist da schon sehr. Der guckt in die Zukunft, der liest anhand der Wolkenformationen die Zukunft ab oder anhand der Wasser. Man kennt ja immer so diesen wie heißt der von Asterix und Obelix?
Der Miraculix.
Genau, der den Zaubertrank anmischt. Das geht ja auch nicht immer mit rechten Dingen zu. Es gibt vieles, das zwischen Himmel und Erde existiert, das nicht beweisbar ist. Noch nicht vielleicht. Aber das trotzdem da ist.
Aber wie kann denn dann sowas ein Lehrberuf sein, sage ich jetzt einfach
es
mal
Es ist
so.
Kein Lehrberuf. Man nennt es eine geheime Kunst. Mhm. Und das ist eine Ausbildung, die eben von den Ordensmitgliedern entwickelt wurde und angeboten wird. Und da gibt es auch Tutoren. Ich bin inzwischen auch selbst Tutorin im deutschsprachigen Raum. Und die begleiten dann die Kursteilnehmer.
Und wie bewirbt man sich um so eine Druideneinführung? Wie finden Sie Ihre Zöglinge?
Ja, das ist ganz einfach. Ich bin dazu auch über die Literatur gekommen tatsächlich, weil ich öfters in Norfolk war, hat eine Freundin mir einen Krimi von einer englischen Autorin in den Briefkasten geworfen, der in Norfolk spielt. Und da spielt ein Druide mit. Und ich habe gedacht, die gibt's noch? Ich muss sofort gucken.
Waren Sie selber überrascht, ja.
Und dann habe ich im Internet recherchiert und dann bin ich sofort auf die gestoßen, als ich mir die Seite angeguckt habe und die Philosophie, dass der Mensch nicht über allem steht, sondern dass alles beseelt ist und dass man Respekt haben soll vor allem, was lebt und vor allem, was ist. Das fand ich so großartig. Das suchte ich schon seit ich denken kann. Und da habe ich gleich gewusst, das ist genau meins. Und da habe ich gesehen, die bieten einen Kurs an und habe ich mich sofort angemeldet und ich wusste, das ist es.
Und daraus hat sich dann auch sozusagen das Thema für Ihre Romanreihe ergeben?
Das spielt natürlich da mit rein. Weil, wie gesagt, ich schreibe am liebsten über das, was ich kenne. Und mich kenne ich ganz gut. Und daher findet man mich auch durchaus in meinen Protagonisten wieder. In allen irgendwie, in manchen mehr, in anderen weniger. Julius Moll konnte nicht verhindern, dass ihm übel wurde. Nicht nur das viele Blut, das hier vergossen worden war, sondern vor allem, was der Täter mit dem Blut angestellt hatte, bereitete ihm ein flaues Gefühl im Magen. Das Opfer war eine noch junge Frau. Moll schätzte sie auf Mitte 20. Sie lag auf dem Rücken, Arme und Beine von sich gestreckt, wie bei Leonardo da Vincis Studie zum goldenen Schnitt. Kopf, Arme und Beine bildeten so einen Stern, den der Täter mit reichlich Blut auf den Boden gemalt hatte. Einen fünfzackigen Stern. Drumherum war ein Kreis aus Blut gezogen worden. Julius Moll spürte ein Kribbeln, das ihm kalt und unangenehm den Rücken hinunterlief. Dieses Zeichen war ein seit Jahrhunderten benutztes und von der Kirche als Teufelsmal verdammtes Pentagramm. Ein okkultes Symbol.
Wer schreibt sowas?
Wer schreibt sowas? Ich. Eigentlich hatte ich nie vor, Krimis zu schreiben und vor allen Dingen auch keine regionalen Krimis. Das ist ganz witzig, weil ich immer gedacht habe, das gibt schon so viele davon.
Die sind so ein bisschen in Mode, ne?
Ja.
Für jede Landschaft und Region gibt es sowas.
Genau.
Norddeutschland, Süddeutschland, überall.
Genau.
Bergisches Land eben auch.
Aber dann, wir haben ein Jubiläum gefeiert und haben einen Platz gesucht, wo man Feuer machen kann. Unheimlich idyllisch, direkt am Bach und im Wald. Also ein traumhafter Ort. Und ich habe mir den vorher ein paar Mal angeguckt und dann haben wir da auch gefeiert. Es war großartig. Und dann habe ich gedacht, das ist idealer Tatort. Und als ich so weit war, war es sowieso schon passiert. Wenn dann die Inspiration losgeht, dann kann ich nicht mehr anders.
Und dann war die Geschichte schon fast fertig.
Da war die Geschichte im Kopf schon fast fertig. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe für das ganze Buch 3 Wochen gebraucht zu schreiben.
Hilfe, ich nehme das mal kurz in die Hand.
Ja,
handelsübliches Taschenbuch wiegt, naja, ich weiß es nicht.
Es sind über 300 Seiten.
Das sehe ich gerade hier, über 300 Seiten. Okay. Saga Grünwald, spurlos im Bergischen Land.
There are places I'll remember. Some have changed.
Zu Gast bei uns heute im Extra-Radio-Studio ist die Autorin Saga Grünwald. Und wir haben sie kennengelernt über den Internationalen Frauentag. Das ist immer am 8. März jedes Jahr. Und da waren Sie in Velbert. Was haben Sie da gemacht?
Ich war von der VVN-BDA eingeladen für eine Lesung.
Oh, wer ist das bitte?
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Die hatten mich eingeladen für eine Lesung aus meinem Roman Zaunkönigin, in dem es über das Schicksal der Frauen geht, die in nationalsozialistischen Häftlingsbordellen als Prämie für die Zwangsarbeiter zur Prostitution gezwungen wurden.
Und das ist aber ein ziemlich anderes Thema und ein schreckliches Thema.
Ja.
Wie sind Sie darauf gestoßen?
Darauf bin ich durch einen Artikel in der Zeit gestoßen. Das ist schon sehr lange her. Und in diesem Artikel stand dann auch ein bisschen was darüber drin, wie die Frauen so lebten und wie sie die dazu gebracht haben und was sie mit ihnen gemacht haben. Und das hat mich so dermaßen erschüttert und nicht mehr losgelassen, dass ich angefangen habe zu recherchieren. Und ich hatte den Wunsch, diesen Frauen eine Stimme zu geben, die aus dem Vergessen zu holen, dieses Leid, das sie ertragen haben.
Denn das ist ja ein ziemlich verschwiegenes Thema. Ja. Da wird gar nicht großartig drüber gesprochen,
ja,
über diese Zwangsprostitution in den Lagern und in dem ganzen nationalsozialistischen Bereich, SS und so weiter.
Ja, richtig. Und die Frauen, die es überlebt haben und tatsächlich auch befreit worden sind, die haben erst angefangen, darüber zu sprechen, als alle, die um sie herum gelebt haben, gestorben waren, weil sie sich vorher nicht getraut haben. Die wurden auch nie entschädigt für irgendwas. Das fand ich so grausam. Von irgendwelchen Therapien will ich gar nicht reden.
Ja.
Und deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Roman zu schreiben. Ich habe alles recherchiert, was es zu recherchieren gab damals zu diesem Thema. Ich habe eine Doktorarbeit ausgegraben über dieses Thema. Und dann habe ich angefangen, ein Buch darüber zu schreiben. Natürlich auch anonym. Also ich habe nur einen Vornamen genannt.
Keine Namen genannt, ja.
Und habe dann eben versucht, so ein Schicksal nachzuerzählen.
Warum wurde das ein Roman?
Weil man damit am meisten Menschen erreicht.
Also über die Geschichte wollten Sie Menschen an dieses Thema heranführen.
Genau, und das hat auch super geklappt, weil ich nicht nur durch Lesungen Menschen erreicht habe, sondern durchaus auch in Schulen. Und da hatte ich ganz großartige Erfahrungen mit dem Gymnasium, wo ich aus diesem Buch gelesen habe, und die hatten das dann hinterher noch nachbearbeitet, das ganze Thema. Und die Lehrerin hat mir dann ein paar Ausschnitte von Klassenarbeiten geschickt, die sie da über das Thema geschrieben haben. Und habe ich gedacht, allein dafür war die ganze Recherche und ganze Mühe, ja, was wert.
Ja, das
dafür.
Ist natürlich ein schönes Gefühl.
Ja, ja, das war großartig.
Ja. Sie haben das noch weiterentwickelt, das Thema, oder weiter daran gearbeitet?
Ja, ich bin im Zuge der Recherchen nicht nur auf die Häftlingsbordelle, sondern eben auch auf die SS-Bordelle gestoßen, die noch viel gruseliger und furchtbarer und grausamer waren und das wirklich fast keine Frau überlebt hat. Ja, und da hatte ich mir dann vorgenommen, darüber auch eben ein Buch zu schreiben, was allerdings sich ein bisschen schwierig gestaltet hat, weil das eigentlich unaussprechbar ist.
Ja, so ein Thema lässt einen verstummen, ne?
Ja, schwierig, ja, ja.
Was machen Sie dann als gelernte Schriftstellerin und Journalistin? Wie packt man sowas dann an? Gibt es da Möglichkeiten?
Zuallererst versucht man natürlich, alles, was es an Informationen gibt, zusammenzusammeln.
Also Recherche.
Recherche, ganz wichtig, weil da darf man sich nun wirklich nicht vergaloppieren. Und dann, gerade bei solchen Themen, ist es wichtig, eine Gratwanderung zwischen sich drauf einlassen, weil sonst kann man es nicht schreiben, dass es auch andere berührt, und sich aber auch einen gewissen Abstand halten, weil sonst läuft man wirklich Gefahr, ein sekundäres Trauma davon zu tragen, weil das ist so grausam. Das ist nicht ungefährlich.
Man muss sich abgrenzen.
Ja, das ist wirklich eine Gratwanderung, aber wichtig. Let your soul be your pilot. Let your soul guide you. Guide you well.
Das war die Autorin und ausgebildete Druidin Saga Grünwald, eine Extra-Radio-Stunde lang bei uns im Extra-Radio-Studio. Saga Grünwald können Sie weitererleben, indem Sie sie zum Beispiel lesen. In der Buchhandlung Ihres Vertrauens findet sich bestimmt noch ein Exemplar von Spurlos im Bergischen Land, das sich käuflich erwerben lässt. Oder Sie begeben sich auf Ihre Seite in diesem Internet, Sie wissen schon, von dem die ganze Welt jetzt spricht. Oder Sie schauen in die Tagespresse. Denn im August und im September wird sie wieder zu Lesungen unterwegs sein in der Region, zum Beispiel in Langenfeld oder in Erkrath und bestimmt auch mal wieder in Fellwart. Und bitte niemals vergessen, Sie hören hier das Extra-Radio, produziert von PNNEV, dem öffentlichen Mediennetzwerk für Niederberg und das Neanderland. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion, wir freuen uns auf Ihre E-Mails an redaktion@extraradio.de. Wir freuen uns auch auf alle, die den Mumm haben, mitzumachen, denn bei uns können Sie Radio, können Sie Podcast machen. Mein Name ist Werner Milbrath und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Extra-Radio.
Strange.